The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 26. Juni.
Wir dürfen ihm nicht so gehorchen.
Kommt, folgen wir. Welch Ende wird dies nehmen?
Etwas ist faul im Staate Dänemarks.
Legendäre Zeilen aus dem wohl berühmtesten Theaterstück der Welt, dem Hamlet von William Shakespeare. So wie Marcellus sich fühlt, Offizier und Wachposten auf Schloss Helsingør, so fühlen sich momentan viele Bürger. Etwas ist faul im Staate Deutschland. Ein Staat, der nicht in der Lage ist, den größten Steuerraub seiner Geschichte juristisch zu ahnden. So wie im Hamlet der Geist des verstorbenen Königs für diffuses Unwohlsein sorgt, so ist es hierzulande mit dem Gespenst der Cum-Ex-Affäre und ihrer nicht minder dubiosen Akteure.
Der Himmel wird es lenken.
Lasst uns gehen.
Die betrügerischen Cum-Ex-Rückerstattungen, und zwar Rückerstattungen für Steuern, die nie gezahlt wurden, sollen in Deutschland weit über 10 Milliarden Euro Steuerschaden verursacht haben. Verwickelt Banken, Politiker, mächtige Akteure, auch aus der Juristerei. Das Ganze ohne Folgen? Der jüngste Akt legt genau das nahe. Die Anklage gegen Christian Olearius wird fallen gelassen. Die Sprecherin des Landgerichts Bonn erklärt dazu dem ZDF:
Das Verfahren ist eingestellt. Ein Verfahren gegen einen gesundheitlich schwer beeinträchtigten Angeklagten darf nach dem Grundgesetz und dem darauf resultierenden Rechtsstaatsprinzip nicht erfolgen.
Die Staatsanwaltschaft hatte dem Banker 15 Fälle besonders schwerer Steuerhinterziehung vorgeworfen. Der Schaden soll 280 Millionen Euro betragen. Aber der Angeklagte ist 82 Jahre alt und hat hohen Blutdruck. Na sowas. Das Verfahren wird genau deshalb eingestellt. Einfach so. Kein Freispruch heißt es, aber irgendwie ja doch. Christian Olearius bildet eine shakespearehafte Verbindung mit Olaf Scholz. 2016 und 2017 hat er sich insgesamt dreimal mit Scholz getroffen, als der noch erster Bürgermeister von Hamburg war. Das geht aus Tagebucheinträgen des Bankers hervor. Der genaue Inhalt der Treffen? Unklar. Olaf Scholz kann sich laut eigener Angabe nicht erinnern, worum es überhaupt ging. Vielleicht um Hilfe, damit der Warburg-Bank-Chef kein Cum-Ex-Geld zurückzahlen musste in die Steuerkasse? Weiß der Kanzler nicht mehr. Der Investigativjournalist Oliver Schröm hat die Tagebücher von Olearius gelesen und seit Jahren dieses Thema Cum-Ex und den Skandal darum zu seinem Lebensthema gemacht. Ich habe ihn vor Publikum gefragt.
Deswegen, Herr Schröm, will ich mit der Tür ins Haus fallen. Hat Olaf Scholz nach Ihren Recherchen gelogen?
Wenn ich jetzt ja sage, ist es eine Tatsachenbehauptung und der Kanzler kann juristisch gegen mich vorgehen. Aber ich sage ja.
Sie sagen ja.
Ein klarer Fall also für einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss gegen den Bundeskanzler. Aber ausgerechnet hier hält die Ampel zusammen, wie sonst bei eigentlich gar keinem Thema. Die liberale Rechtsstaatspartei FDP und die einstigen Anti-Establishment-Kämpfer der Grünen. Wir erinnern uns an den Flick-Untersuchungsausschuss, als Otto Schilly die Mächtigen gegrillt hat. Diese beiden, FDP und Grüne, helfen jetzt dem Kanzler und seiner Partei und am Ende dem ganzen Cum-Ex-Netzwerk. Sie verhindern mit ihrer Mehrheit im Bundestag einen Untersuchungsausschuss. Naja, ob es dabei bleibt, werden wir sehen. Bald entscheidet das Verfassungsgericht in Karlsruhe, ob das überhaupt rechtens ist. Anne Brohr-Hilker hatte offenbar recht. Sie war Oberstaatsanwältin und Cum-Ex-Chefermittlerin, bis sie im April überraschend hingeschmissen hat. Im Interview mit dem WDR sprach sie mit Blick auf Cum-Ex bittere Worte.
Ansonsten bleibt es bei dem Grundproblem, dass Täter mit viel Geld und Einfluss auf eine schwache Justiz treffen, die dem nicht Herr werden kann. Und das spielt natürlich den Tätern in die Hände, die über ganz viel Vermögen verfügen, ganz viel Geld für teure Anwälte, das spielt denen in die Hände. Dem kann man nichts entgegensetzen. Und das führt dann genau zu diesem Befund in diesem Bereich. Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen.
Fazit: Der reichste Staat Europas hat eine schwache Justiz. Das ist die Lehre, die wir hier lernen müssen. Die brutale Art und Weise, wie hier die Ohnmacht unseres Staates sichtbar wird, ist gefährlich. auch gefährlich für die Demokratie. Ein Staat, der nur bei Vergehen von Lieschen Müller und Helmut Schulz zuschnappt, aber gegenüber den Eliten aus Politik und Wirtschaft zahnlos scheint, der ist kein Rechtsstaat. Mit Hamlet möchte man dem mündigen Bürger, also Ihnen, zurufen: Verrat sucht, wo er steckt. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche jetzt gleich mit der Poetry-Slammerin Lea Weigert, die sich sehr einfühlsam in Themen und Menschen vertiefen und versetzen kann. Und daraus entstehen wunderbare Texte, mit denen sie ihr Publikum tief berührt.
Wo dann Menschen zu mir kommen mit Tränen in den Augen und sagen, ja, so ist es mit meiner Mama oder mit meiner Oma oder ich musste so an meinen Opa denken.
Außerdem kennt Anne Schwedt die Gründe für das starke Minus der Aktie von Airbus. Und wir staunen darüber, wie städtische Geräusche sich auf das Zwitschern von Amseln auswirken. Und außerdem beglückwünschen wir die Sängerin Alanis Morissette zu ganz viel Talent in der eigenen Familie. Lea Weigand gehört zu den bekanntesten Poetry-Slammerinnen Deutschlands. Poetry-Slam, das ist ein Sport mit Wörtern, könnte man sagen. Junge Literatinnen und Literaten treten vor Publikum mit eigenen Texten gegeneinander an. Man kann sagen, ein moderner Dichterwettstreit. Und einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer schaffen es immer wieder, von einer größeren Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Lea Weigand ist eine von ihnen. Zuletzt beispielsweise durch ihren Text Vergessenslücken, den sie in der NDR Talkshow vortrug. In diesem Text versetzt sie sich in eine an Demenz erkrankte Frau in einem Pflegeheim.
Meine Erinnerungen waren immer das Kostbarste, was ich hatte, und mit meinen Geschichten habe ich nicht ungern geprahlt. Waren das wohl Teuerste, was ich jemals besaß, denn für sie hatte ich mit meinem Leben gezahlt. Doch die Erinnerung verrinnt und Geschichten verblassen, ohne dass sie aufzuhalten sind und ohne sich konservieren zu lassen. Ich höre Oma. Oma, nimm das, das ist gut für dich. Dabei war es doch immer ich, die wusste, was gut für mich ist. Und dann sind manchmal wildfremde Personen in meinem Haus, die sagen, Mutti, du kennst mich doch. Doch, da sind nur so viele Motten und ein großes Mottenloch. Und die fremden Menschen zerren mich in fremde Häuser und Zimmer mit noch mehr fremden Personen. Und die erzählen mir dann, ich würde dort wohnen. Dabei weiß ich doch wohl am besten, wo ich zu Hause bin. Und das ist nicht hier.
Lea Weigand weiß, ihr Publikum zugleich kunstvoll, aber eben auch authentisch abzuholen und ihre Worte berühren. Sie spenden Trost, wühlen auf. Sie hat erst Krankenpflege gelernt, jetzt absolviert sie ihr Medizinstudium in Marburg. Hören wir zu, was diese Frau uns heute Morgen zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Lea Weigand.
Hallo, guten Morgen.
Sie haben einen berührenden Text geschrieben über das Vergessen. Was ist der biografische Hintergrund für diesen Poetry-Text?
Also den habe ich während meiner Ausbildungszeit geschrieben, in der Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin, und habe da einfach verarbeitet, was ich da auch mit Menschen erlebt habe, gerade mit demenziell erkrankten Menschen, und ja, habe das irgendwie aufs Blatt Papier gebracht und dann irgendwann auch auf der Bühne mit anderen geteilt.
Aber wer sind Sie? Sie sind jetzt Medizinstudentin, Sie sind Poetry Slammerin. Sie sehen sich selbst als Künstlerin, richtig?
Genau. Ich wurde auch schon öfter jetzt so als Pflegeaktivistin bezeichnet, gerade wegen meines Textes über den Pflegeberuf ungepflegt, der ja irgendwie auch ja viel aufmacht an Themen, auch Kritik übt. Aber ich sehe mich selbst eher als Künstlerin, die Türen öffnet, die Räume gibt für Themen. Und dann gar nicht wirklich die Kämpfe, die Diskussionen ausfechtet, sondern ja, sich dann eher auch wieder zurückzieht.
Und die Themen kommen wie zu Ihnen? Offenbar Ihnen ja zugeflattert durch das wahre Leben.
Ja, ich habe oft im Alltag solche Poesiemomente, wie ich es vielleicht mal nennen würde, wo ich irgendwie eine Zeile in meinem Kopf habe, die mir entweder kommt oder die ich auch irgendwo höre, wo irgendwer was sagt, wo ich denke, oh, das klingt irgendwie poetisch. Und das versuche ich mir dann immer ganz schnell auch aufzuschreiben in mein Notizbuch. Und daraus ergibt sich dann häufig was. Oder aber auch ein Thema, was mich tatsächlich einfach berührt, bewegt, was mich irgendwie auch piesackt von innen, wo ich denke, das muss raus, darüber muss ich schreiben. Manchmal ist das auch tatsächlich, dass andere Menschen sagen, boah, Lea, dieses Thema, du kannst irgendwie über nichts anderes mehr reden, schreib endlich mal einen Text darüber. und dann muss es irgendwie in einen Text.
Wenn jemand so schreibt wie Sie, so gefühlvoll, auch so tief mit dieser sprachlichen Tiefe, dann frage ich mich immer, lesen Sie selber viel?
Ich lese sehr, sehr gerne und das ist auch wirklich so meine totale Entschleunigung. Also ich merke, wenn ich vor allem durch so unsere digitale Welt irgendwie so getrieben mich fühle und dann ins Lesen komme, bringt mich das total runter. Und jetzt so Hesse, Kästner sind so Lieblingsautoren von mir. Aber auch ganz viel Lyrik, also Rilke, Ringelnatz, Goethe, das mag ich auch sehr gerne. Ich hatte auch mal eine Zeit, da habe ich jeden Morgen ein Gedicht gelesen. Das war ein sehr schöner Tagesstart.
Und ist das, was Sie jetzt schreiben, gut, wir nennen es Poetry Text, wir nennen die Veranstaltung Poetry Slam, aber sind das nicht auch Prosatexte? Ist das nicht auch moderne Lyrik?
Ja, ich würde schon sagen. Ich würde mich schon auch als Lyrikerin bezeichnen. Und es ist halt, es hat eine moderne Form bekommen, dadurch, dass man eben auch Veranstaltungen macht wie Poetry Slams, wo man irgendwie auch zeigen will, diese Lyrik, die hat auch heutzutage noch einen Platz und die kann eigentlich auch spannend klingen, ohne dass man dabei wegschnarcht.
Nun haben Sie einen Beruf ausgeübt, der Sie ganz dicht mit Menschen und eben auch mit Leid und mit diesen Dingen zusammengebracht hat. Ihre Karriere wäre ja nicht möglich gewesen, wahrscheinlich rein aus der akademischen Perspektive. Sie brauchten doch dieses Moment der Anschaulichkeit, aus dem sehr dichten Erleben, zum Beispiel hier der Demenzerkrankung, von Vergesslichkeit, von dem Beginn, wie alles losgeht.
Als ich klein war, hatte ich manchmal Motten in meinem Schrank. Die Motte ist eigentlich ein Schmetterling, doch ist sie braun und blaugrau und so wohl ein Sonderling. Und weil sie Löcher in meine Kleider bissen, machte meine Mutter Flicken drauf und schenkte mir Lavendelkissen. Dann gab's guten Duft und auch keine Löcher mehr, doch das alles ist vergangen und schon viel zu lange her. Heute habe ich Motten im Kopf, die Löcher in Synapsen beißen. Sie ernähren sich von Stoffen, die Acetylcholine heißen und ihr Mottendreck bleibt dann als Plagg dort hängen. Den macht keiner weg in den Neuronengängen.
Das scheint mir kein akademischer Zugang zu sein, der aus dem Hörsaal sich ergibt.
Ja, das stimmt. Das kommt aus dem Erleben, aus Gefühlen, Empfindungen, die man dann ja in Worte packt. Und ich glaube, das ist auch wirklich bei mir ein wichtiger Faktor beim Schreiben, weil ich habe, oder jetzt im Moment bekomme ich manchmal auch Anfragen, dass Menschen sagen, boah, du hast doch so einen tollen Text über Pflege geschrieben, kannst du nicht auch einen für Erzieher schreiben oder ja für andere Berufsgruppen, wo ich dann merke, nee, glaube ich, könnte ich nicht so gut, weil ich das nicht erlebt habe, nicht fühlen konnte und da, glaube ich, nicht die richtige Person für wäre.
Und jetzt sitzen Sie im Hörsaal und pauken für ein Medizinstudium, für den Abschluss sogar schon. In die Richtung zu gehen, heißt natürlich auch, weniger Erlebnistiefe zu haben. Jetzt werden Sie eine Akademikerin. Ist das nicht auch ein Verlust?
Also ich komme ja wieder zurück ins Erleben und in die Praxis. Ich merke im Moment, dass ich vor allem die ersten 4 Semester jetzt die Praxis sehr vermisse, weil das wirklich sehr theorielastig ist. Aber ich komme wieder zurück. Ich freue mich schon sehr auf die Praxis und wieder auf die Nähe zu Menschen, zu Patienten.
Aber das Stück über die Demenz ist bislang Ihr erfolgreichstes Stück gewesen, würde ich sagen. Stimmt das?
Ja, also es gab zuvor noch diesen Pflegetext, Ungepflegt. Mhm. Ich glaube, der war sogar noch erfolgreicher.
Okay, ja. Es gibt Wochenenddienste und Schichten an sich. Homeoffice und Gleitzeit ist eher unüblich. Wir werden gekniffen, bespuckt und berotzt. Ich bin manchmal ganz unmetaphorisch angekotzt. Hab mit dieser Hand schon zahlreiche Zäpfchen geschoben und manchmal ist alles beschissen. Wir werden geduzt, belästigt und gnadenlos ausgenutzt. Nicht nur einmal habe ich mir gewünscht, dass der Tag nie begonnen hätte. Wir sind oft die allerletzten der Nahrungskette, denn die Klinikstruktur gleicht immer noch gerne am ehesten einer Kaserne. Wir werden unterbesetzt, unterbezahlt, zur Genügsamkeit bequatscht und von den blanken Bundesbalkonen dafür dann auch noch beklatscht. Ich stehe ganz am Anfang und wasche manchmal am Ende und oftmals da fragt man mich, ob ich nichts Vernünftiges fände. Aber ich habe auch schon 100 Jahre alte Hände gehalten und berührte Legendenhaut. Hab in erleichterte Gesichter und dankbare Augen geschaut. Ich habe die letzten 10 großer Menschen gesehen und durfte mit den Kleinsten die ersten Schritte gehen. Mal hörte ich den allerersten Lebensschrei und mal war ich beim letzten Atemzug dabei. Ich sah, wie Menschen heilten, von außen und von innen und konnte mit ihnen Schlachten gegen die Krankheit gewinnen. Ich lernte, wie man es in das Zimmer hineinruft, so schallt es auch meistens zurück. Und manchmal ist eine Minute nur zuhören das größtmögliche Glück.
Da dadurch kam aber der Text über das Vergessen, also Vergessenslücken, dadurch kam der nochmal besser auf eine Plattform. Und das hat mich irgendwie auch gefreut, weil den Text gibt es eigentlich schon länger als den Ungepflegt-Text. Aber dadurch haben den nochmal mehr Menschen gehört.
Und gibt es Rückmeldungen aus der Gruppe der Betroffenen?
Ja, ganz, ganz viel. Also das ist, glaube ich, der Text, auf den ich, ich glaube, am meisten Rückmeldungen bekomme, auch nach Auftritten vor allem, wo dann Menschen zu mir kommen, oft sehr berührt, irgendwie mit Tränen in den Augen und sagen, ja, so ist es mit meiner Mama oder mit meiner Oma oder ich musste so an meinen Opa denken. Und ja, das sind sehr besondere Momente, die irgendwie so eine Verbindung herstellen, wo man plötzlich merkt, ja, wir sind durch diesen Text irgendwie so verbunden, diese fremde Person und ich.
Wie geht's jetzt weiter? Darf man von einer Karriere schon sprechen? Ja, denn Sie haben ja schon über die genannten Stücke hinaus publiziert auch. Das heißt, Sie sind schon auf dem Sprung. Zu was eigentlich?
Ja, das ist eine gute Frage, ob ich auf dem Sprung bin. Ich glaube, ich bin auf einem Weg, auf meinem Weg der Poetin. Und ich habe aber gemerkt, dass es für mich jetzt nicht so eine Wegscheide geben wird, wo ich sage, ich gehe jetzt nur noch in die Poetenrichtung oder nur noch in die Medizinrichtung, sondern ich habe gemerkt, ich brauche irgendwie beides, auch wenn das für mich häufig ein Ausbalancieren ist von diesen beiden Leidenschaften. Aber ja, ich gehe irgendwie auf beiden Wegen weiter und mache beides sehr gerne.
Das heißt, das offizielle Ziel ist, Ärztin zu werden.
Ja, also das Ziel ist, Ärztin zu werden und trotzdem auch zu schreiben und aufzutreten.
Wie reichhaltig ist das, was die Politik Ihnen bietet? Also Krieg und Frieden, Ukraine, Messerangriffe in Deutschland, das heißt die Tagesschau und alles, was die Medien so zusammentragen an so einem Tag. Ist das Stoff, den Sie ignorieren, vielleicht auch um die Reinheit ihrer Weltsicht erhalten zu können? Oder ist das ein Stoff, der Sie anspringt und aus dem Sie vielleicht später noch was machen werden?
Ja, total. Also ich glaube, ich fühle mich wie im Moment sehr viele, dass man oft Angst hat, die Hoffnung zu verlieren. Und das passiert einfach so viel gleichzeitig auf der Welt. Und darüber schreibe ich auch. Also wenn man auch so mein Buch ein bisschen durchblättert, findet man da sehr viele Themen wieder. Und oft haben mir jetzt auch schon Menschen rückgemeldet, wow, du bist ja richtig politisch, was ich vorher auch vielleicht gar nicht so über mich gesagt hätte. Aber ja, auch die Themen beschäftigen mich anscheinend.
Aber Sie bleiben zuversichtlich. Das, würde ich sagen, ist so eine verbindende Note bei Ihren Texten. Sie enden nicht mit der Apokalypse.
Ja, das versuche ich, weil ich glaube, das ist im Moment unsere einzige Chance, die Hoffnung weiter zu tragen.
Aber was gibt Ihnen persönlich Hoffnung? Woraus schöpfen Sie diese Kraft des positiven Blickes?
Ich würde sagen, so ein bisschen ist es Vertrauen in das Leben an sich, weil ich habe einfach in meinem Leben oft schon erlebt, dass sich Negatives dann wieder zum Guten gewendet hat oder dass man daraus irgendwas Positives mitnehmen konnte. Also jetzt ja bei ganz persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen. Und ich habe aber tatsächlich auch einen Glauben. Mir hilft es einfach, mir gibt es Kraft, wenn ich bete und wenn ich da auch Frieden finde in so einer unfriedlichen Welt.
Glauben an was?
Ich glaube an einen Gott, der mir Kraft gibt im Alltag und der mich liebt, der alle Menschen liebt auf dieser Welt.
Was macht Ihnen am meisten Freude derzeit im Leben?
Das ist eine schöne Frage. Ich würde, als erstes fällt mir gerade ein Beachvolleyball, weil im Moment hat die Beachvolleyball-Saison wieder angefangen. Und wenn ich da abends nach Hause komme mit Sand zwischen den Zehen, dann bin ich glücklich momentan. Das ist ganz wunderbar.
Dann bedanke ich mich für das Gespräch, dass Sie uns einen Blick in Ihr Schaffen und in die Schaffenskraft und die Inspiration gewährt haben. Vielen Dank und alles erdenklich Gute.
Danke. Vielen Dank fürs Gespräch.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da haben alle ziemlich erstaunt auf das dicke Minus der Airbus-Aktie geschaut und damit nach New York zu unserer Börsenreporterin Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, was waren die Gründe für diesen, naja, sagen wir mal, kleinen Sturzflug der Airbus-Aktie und hat das Papier irgendwann später im Handelsverlauf nochmal Luft unter die Flügel bekommen?
Ja, und zwar fiel die Aktie um bis zu 10%. Grund dafür war, dass Airbus seine Ziele für 2024 nach unten korrigierte. Das Unternehmen geht von weniger Auslieferungen und weniger Gewinn aus. Statt mit 6,5 Milliarden Euro wird jetzt nur noch mit 5,5 Milliarden gerechnet. Außerdem wird nur noch von 770 Auslieferungen Auslieferungen ausgegeben, statt zuvor von 800. Und auch die Timeline für die A320-Produktion wurde angepasst. Schuld daran sei wohl teilweise, dass es Probleme in der Lieferkette gäbe. Das war aber bisher nur der Ausblick. Die tatsächlichen Quartalszahlen gibt es erst am 30. Juli. Das vorhergehende Quartal war aber auch schon nicht so gut ausgefallen und verfehlte auch die Erwartungen. Also wird es wohl auch diesmal wieder schwierig werden, die Anleger glücklich zu machen. Die bestrafen das Unternehmen auch mit dem Aktienminus von zum Börsenschluss 9,6%.
Und dann, Anne, lass uns noch auf aktuelle Geschäftszahlen schauen, die gestern veröffentlicht wurden. Wie hat der Kurierdienst FedEx eigentlich in den letzten Monaten performt?
Sehr gut, Gabor. FedEx blickt sehr optimistisch auf das laufende Geschäftsjahr. Dank eines Sparprogramms konnte mehr eingespart werden als erwartet und der prognostizierte Jahresgewinn liegt über den Erwartungen der Analysten. Bis Mai konnten schon fast 1,8 Milliarden Dollar eingespart werden. Bis Ende des Jahres könnten weitere 2,2 Milliarden dazukommen. Auch die Umsätze und Gewinne für das abgelaufene Quartal konnten die Erwartungen übertreffen. FedEx kann vor allem vom E-Commerce-Wachstum sehr gut profitieren. Die Anleger waren sehr begeistert von den Zahlen. Die schickten die FedEx-Aktien nachbörsig um rund 14% nach oben.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass in Kiel anscheinend so oft versucht wird, Elektroroller zu klauen, dass sogar die Amseln den Alarmsound dieser Roller übernommen haben. Denn so klingen Amseln normalerweise in Deutschland. Doch neuerdings hört man sie in Kiel verändert und zwar so zwitschern. Diese schrille, sich wiederholende Tonfolge hört sich tatsächlich eins zu eins wie das Alarmgeräusch der E-Scooter des Anbieters Bolt an. Es scheint, als hätten die Kieler Amseln einen Ohrwurm davon bekommen und imitieren jetzt das Geräusch. Aber warum tun sie das? Der Ornithologe Bernd Koop hat im Radio der NDR-Welle Nord eine Erklärung dafür parat.
Wenn die irgendeinen Ton, eine Tonfolge häufiger hören, dann werden sie neugierig. Was ist das? Und wenn sie denen gefällt, dann machen sie die nach. Und ich hatte mir ja hier diese Originaltöne von diesen E-Rollern angehört und das ist ganz passend von der Frequenz her für einen Amselgesang. Mhm. Da kann ich mir schon vorstellen, das ist was Attraktives.
Aha, dieses Diebstahl, Schutzgeräusch, das in unseren Ohren am Trommelfell kratzt und ja, auch nervig und alarmierend sein soll, hat sich zur neuen Lieblingsmelodie der gefiederten Sänger entwickelt und ist nun zu einer Art Zwitscherhymne geworden. Wenn der Roller längst wieder aus dem Straßenbild verschwunden sein wird, dieser neue Amsel-Sound, ich glaube, der bleibt.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, der absolut herzerwärmende Überraschungsauftritt der kleinen Onyx auf dem Konzert ihrer Mutter, der berühmten Sängerin Alanis Morissette. Es war Onyx 8. Geburtstag, am vergangenen Sonntag, als sie zur Feier des Tages zu ihrer Mutter Alanis auf die Bühne in Nashville durfte. Zunächst gab es ein kleines Geburtstagsständchen, das Alanis zusammen mit dem Publikum für die Tochter anstimmte. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Birthday, dear
Onyx. Happy Birthday to you.
Und dann. Ja, dann performte die Tochter gemeinsam mit der Mutter den wohl bekanntesten Hit ihrer Mutter, Ironic. Anfang noch etwas schüchtern, kommt sie dann aber immer mehr aus sich raus. Im Refrain legt sie dann so richtig los.
Und
Publikum ist von der kleinen Onyx hin und weg und belohnte sie mit tosendem Applaus. Ja, das Kind einer internationalen Sängerin zu sein, hat auch so seine Vorteile, wie eben ein solch schönes Geburtstagsgeschenk. Dieser besondere Moment wird der kleinen Onyx sicherlich für immer in Erinnerung bleiben. Und weil es so schön war, genießen wir den Song Ironic jetzt noch einmal. Im Original, die Mutter hat das Wort. Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Isn't this nice? And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain on your wedding day. It's a free ride on your already paid. It's the good advice that you just stare and take. And who would have thought it figures? Life is a funny way of sneaking up on you when you think everything's okay and everything's going right. And life is a funny way of loving you out when you think everything's gone wrong and everything blows up in your face. A traffic jam when you're already late. A no smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think. It's like rain.